Herzlich willkommen beim Pressestunden-Podcast. Mein Name ist Helma Poschner und gemeinsam mit Rainer Nowak von der Tageszeitung Die Presse befrage ich heute SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Wir sprechen über die Ukraine-Politik Österreichs, ob sich Österreich an die NATO annähern soll, über die explodierende Teuerung und die Frage, ob Österreich mehr Windräder bauen soll. Frau Rendi-Wagner, Sie sind Parteivorsitzende, Sie sind aber auch außenpolitische Sprecherin Ihrer Partei. Da halten Sie sich aber beim Thema Ukraine auffallend zurück. Warum ist das so?
Ja, der Eindruck ist grundlegend falsch, weil ich kann Ihnen gerne eine Liste übergeben, was ich im Bereich der Außenpolitik in den letzten Wochen, vor allem im Zuge der Ukraine-Krise, des schrecklichen Krieges, Russland hat die Ukraine angegriffen, hier gemacht habe. Die Liste geht von Gesprächen mit griechischen Außenminister, drei EU-Kommissaren, mit dem Ausschussvorsitzenden in Berlin, Michael Roth, bis Treffen mehrmalig mit dem ukrainischen Botschafter hier in Wien. Auch die amerikanische Botschafterin habe ich getroffen. Alles ganz, ganz wichtige Aktivitäten neben der parlamentarischen Aufgabe, natürlich einen außenpolitischen Ausschuss einzuberufen, den ich im Übrigen mehrmals versucht habe, schon im Vorfeld des Ukraine-Krieges einzuberufen, den die Regierungsparteien jeweils abgelehnt haben, zu diesem frühen Zeitpunkt, wo es auch notwendig gewesen wäre, über diese Krise zu reden.
Diese Woche war Thema im Parlament, ob man Präsident Zelensky einladen soll. Da hat die SPÖ, ist jetzt mittlerweile dafür. Aber warum hat es so lang gedauert, dass man da zustimmt? Zuerst war man sehr skeptisch. Zelensky hat immerhin in ganz vielen Parlamenten schon gesprochen.
Es wird ja doch erlaubt sein, dass man über Vorschläge dieser Art diskutiert, dass man darüber redet, dass man das abwiegt. Das war ja Aufgabe und ist zentrale Aufgabe der Präsidialkonferenz des Parlaments und der Präsidenten des Nationalrates. Und nicht mehr und nicht weniger ist geschehen. Lesen Sie sich das Protokoll durch. Wir haben grundsätzlich diese Rede begrüßt, wollten aber nur mehr darüber reden. Und ich sehe es schon als zentrale Aufgabe eben der Präsidialkonferenz, das zu tun. Und im Übrigen, wenn der Nationalratspräsident hier wirklich so ein dringendes Anliegen gehabt hätte, dann hätte er das machen können, wie sonst bei dringenden Anliegen. Er hätte einfach das persönliche Gespräch mit den anderen Präsidenten suchen können, mit den Parteien suchen können. Hat er das gemacht? Nicht. Nein, hat er nicht gemacht. Ich kann Ihnen sagen, was ich gemacht habe. Ich habe am nächsten Tag davon erfahren. Ich sitze ja nicht in der Präsidialkonferenz. Ich habe sofort zum Hörer gegriffen, habe den ukrainischen Botschafter angerufen und habe mit ihm über diese Causa gesprochen.
Apropos, hätten Sie die gleichen Reisen gemacht wie Bundeskanzler Nehammer, nämlich sowohl nach Kiew als auch nach Moskau zu reisen?
Naja, es war richtig. Es war richtig, grundsätzlich und theoretisch, dass der Bundeskanzler diesen Anlauf genommen hat, dass dieser Besuch und dieser Versuch einer Vermittlung seinerseits stattgefunden hat. Aber noch richtiger, und so hätte es ich versucht, wäre es gewesen, hätte er im Vorfeld das ernsthaft und gut vorbereitet. Hätte er diese Reise nicht so als persönliche PR geplant und mehr sehr kurzfristig aus der Hüfte geschossen, sondern im Vorfeld ernsthaft vorbereitet und wäre mit einem europäischen, ernsthaften Mandat nach Moskau gereist. Das wäre eine wichtige Chance gewesen.
Und Sie glauben ernsthaft, dass Österreich so ein europäisches Mandat bekommen könnte?
Na, ich denke schon, dass neutrale Staaten prädestiniert sind und Österreich ist ein neutraler Staat, weil wir eben keinem Militärbündnis angehören, hier eher akzeptiert zu sein als Gesprächspartner in solchen Konflikten. Wissen wir, wie aussichtsreich so ein Gespräch ist, das wissen Sie nicht, das weiß ich nicht, auch Experten können das nicht wirklich einschätzen. Aber die Chance und die Möglichkeit wäre da gewesen. Er hat sie nicht genützt, diese Chance ist verstrichen.
Sie haben ja vor kurzem eine Grundsatzrede gehalten, eine große Grundsatzrede, wo Sie den Kanzlerinnen Anspruch gestellt haben. Und da war auch die Neutralität ein großes Thema. Sie haben gesagt, Neutralität soll bleiben. Aber wäre es nicht Zeit, eine große Neutralitätsdiskussion zu führen, um sozusagen, damit Österreich da dass Sie ein neues Profil skizzieren von der Neutralität? Weil ist das jetzt noch zeitgemäß?
Also ich wüsste nicht, warum. Wir haben 67 Jahre als Österreich diese Neutralität, eine militärische Neutralität, mit der wir ja gut gefahren sind. Ich meine, schauen wir uns diese Jahre und Jahrzehnte an. Es hat uns nicht geschadet und gerade in unsicheren Zeiten wie jetzt erkennt man noch mehr den Wert unserer Neutralität. Also für mich steht die österreichische Neutralität und für die SPÖ nicht zur Disposition. Und ich denke, man sollte sie auch nicht leichtfertig einem Trend oder einer Stimmung, die jetzt gegeben ist, opfern. Das wäre kurzsichtig und das ist nicht meine Art und mein Weg, wie ich Politik mache.
Wenn Sie sagen, dass Österreich gut gefahren ist, dann ist, glaube ich, werden Sie zustimmen, dass Österreich vor allem auch als Trittbrettfahrer gefahren ist und quasi halt bequeme Position mit wenig Geld ausgeben, keine militärischen Einsätze, also auch eine Bequemlichkeitsneutralität, die Österreich da immer gewählt hat. Wäre das nicht mehr quasi Solidarität im europäischen Raum notwendig? Hannes Worotha sagt in einem Beitrag in der Kleinen Zeitung, der bekanntermaßen einer der wichtigsten Außenpolitik-Experten in den Reihen war oder ist, dass man sich viel stärker an die NATO herannähern sollte. Der plädiert weiterhin für die Neutralität, aber sagt eben, gemeinsam mit der Schweiz sollte man sich da mehr annähern.
Also ich weiß nicht, Herr Nowak, wie Sie auf den Begriff Bequemlichkeit in dem Zusammenhang kommen.
Ich habe es gerade gesagt.
Also Bequemlichkeit,
wenig Zahlen und
Österreich zu unterstellen, in dieser Frage sehe ich überhaupt nicht. Schauen Sie sich alleine die Anzahl der großen Friedensmissionen und Einsätze österreichischer Bundesheersoldaten der letzten Jahrzehnte an, mit UNO-Mandat in den verschiedensten Krisenregionen dieser Welt. Also wenn ich mir diese Anzahl anschaue, und ich glaube, es waren 100 Friedensmissionen, die Österreich hier geleistet hat. Ich war selbst mehrmals am Golan, damals war der Einsatz, inzwischen wurde er beendet und konnte mich davon überzeugen, mit welcher Truppenstärke Österreich dort friedenserhaltende oder friedensschaffende Missionen unterstützt hat als Bundesheer, als neutrales Land. Und da ist Österreich prädestiniert, das zu tun. Und diese Aufgabe als friedensschaffende sozusagen Dialogmacht, die wir schon haben als neutrales Land, die haben wir in den letzten Jahren voll erfüllt. Und Westbalkan, schauen wir uns den Balkan an. Österreich ist dort sowohl in Bosnien als auch in Kosovo militärisch vertreten, übrigens unter NATO-Kommandatur. Also da ist ein NATO-Kommandant mit UNO-Mandat wohlgemerkt, der diese Truppen führt. Mit 400 Mann sind wir dort vertreten. Und da war schon oft die Diskussion in den letzten Jahren international, dass sich nicht genug Länder bereit erklärt haben, diese Friedensmissionen zu unterstützen. Österreich als neutrales Land hat immer gesagt, wir treten dort ein, wir unterstützen die Friedensbemühungen am Balkan. Und ich sage Ihnen, der Balkan ist aufgrund seiner geografischen Nähe für den Frieden in Europa essentiell. Also ich sehe hier von Bequemlichkeit überhaupt nichts. Und weil Sie Hannes Swoboda erwähnt haben und die Annäherung zur NATO, ich meine, schauen wir genauer hin, ich habe es gerade erwähnt, Österreich ist ja bereits mit der NATO sehr verzahnt. Österreich ist hier nicht teilnahmslos. Das beginnt bei gemeinsamen NATO-Übungen, die seit Jahren mit dem Bundesheer auch in Österreich stattfinden, bis zu den gemeinsamen NATO-Missionen. Es sitzen österreichische Offiziere in Brüssel, im NATO-Hauptquartier. Es werden österreichische Verteidigungsminister meines Wissens, Sie wissen das vielleicht noch besser, regelmäßig zu NATO-Gipfeln eingeladen. Also diese Verzahnung, diese Kooperation gibt es ja bereits.
Ich habe aber nicht Bequemlichkeit dem österreichischen Bundesheer vorgeworfen, sondern eher der Politik und ja, damit Politik, auch den vergangenen Bundesregierungen, denen Sie nicht angehört
haben. Wer beschließt die Einsätze des Bundesheers? Das macht das Bundesheer nicht alleine. Das sollten Sie wissen, ich sitze im Hauptausschuss des Parlaments. Der beschließt solche Friedensmissionen. Wir sind ein neutrales Land. Solche Missionen müssen vom Parlament beschlossen werden. Und wir haben, auch ich habe schon zahlreiche dieser Missionen selbst mitgeschlossen.
Aber es gibt sozialdemokratische Staaten, wie zum Beispiel Schweden, Finnland, die bündnisfrei bzw. neutral sind, die jetzt sehr wohl in Richtung NATO gehen. Also sollte Österreich nicht eher in dieser Gruppe dabei sein?
Naja, Finnland und Schweden bezeichnen sich schon lange nicht mehr als neutral. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu Österreich. Und der zweite große Unterschied ergibt sich durch den Blick auf die Landkarte. Also die Nähe von Finnland, ich war dort gearbeitet im Spital, ich kenne die Nähe zu Russland, eine, glaube ich, 5000 Kilometer lange Grenze zwischen Finnland und Russland. Ich kann schon verstehen, dass jetzt im Zuge der aktuellen kritischen und Sicherheitsentwicklungen auf unserem Kontinent oder eigentlich Unsicherheitsentwicklungen auf unserem Kontinent Finnland hier Überlegungen anstellt.
Aber das heißt, das sind ja sozialdemokratische Regierungen, da haben Sie keinerlei
keinerlei Sympathien dafür, dass man da auch sich in Richtung NATO bewegt, wie das Ihr Parteikollege Svoboda sagt. Weil er sagt ganz konkret, man muss sich in der Rüstungspolitik besser abstimmen, auch bei den Waffensystemen
Es gibt ja die militärische Verzahnung, es gibt die militärische Kooperation auch, was die Anpassung der Rüstungs- und Waffensysteme betrifft. Sonst wären ja gemeinsame Übungen und Friedensmissionen wie am Balkan, im Kongo, auf den Golan, in Zypern im Übrigen auch gar nicht möglich. Natürlich muss diese Abstimmung erfolgen. Das passiert seit Jahren und Jahrzehnten. Also diese Abstimmung ist gegeben und im Übrigen sehe ich keinen Zusammenhang zwischen den Bemühungen oder den Entwicklungen jetzt in Finnland und Schweden und einer sozialdemokratischen Regierung. Auch in Deutschland gibt es eine sozialdemokratische Regierung und Deutschland ist ein NATO-Mitgliedstaat.
Aber wer schützt Österreich im Fall des Falles?
Naja, ich sage Ihnen ganz klar, ich bin ganz klar dafür eingetreten, dass das Bundesheer sehr wohl ausgerüstet und gerüstet sein muss für die aktuellen Bedrohungen. Keine Frage. Und deswegen sind wir jetzt auch ganz vehement eingetreten für ein Budget in der Größenordnung von 1% des Bruttoinlandsproduktes. Das ist eine Aufstockung von 700 Millionen, um eine bessere Ausrüstung zu haben, weil das Bedrohungsszenario hat sich geändert. Keine Frage. Cyberabwehr ganz wichtig. Biologische, chemische Waffen, Terrorattacken. Erinnern wir uns vor 1,5 Jahren an den schrecklichen Terroranschlag in Wien. Das österreichische Bundesheer muss gewappnet sein, steht auch so in unserer Verfassung. Und wir müssen unsere Verteidigung schon selbst auch schaffen können.
Das heißt aber, Sie lehnen die Pläne Verteidigungsministerin Tanners ab, weil die sagt nämlich, es soll von 0,6 auf 1,5% erhöht werden. Das ist übrigens der Vorkrisenstand, glaube ich, ungefähr in Deutschland. Das lehnen Sie ab. Diese 6 Milliarden Euro Erhöhungen sind zu viel.
Nein, nicht nur ich lehne das ab, es lehnt der Koalitionspartner der Türkisen ab. Also der wird so nicht kommen, weil das ist ein Einzelvorschlag, soweit ich das jetzt gesehen und gehört habe, der Frau Verteidigungsministerin, der nicht mit den Grünen abgestimmt ist. Und im Übrigen, denke ich, ist der erste wichtige Schritt 1% des BIPs. Man muss die Hilferufe aus dem Bundesheer, die ja gekommen sind, Stalinger Bericht 2019, jedenfalls ernst nehmen. Wer Neutralität und Souveränität und Freiheit verteidigen will, muss wehrhaft sein.
Ja, aber wenn das stimmt, Ihr Bekenntnis, dann wäre das auch ein Bekenntnis zu mehr Gerät, zu teurem Gerät. Ich denke, dass da die Erhöhung höher sein müsste, aber sei es drum.
Naja, da braucht es Militärexperten jetzt
hier am Tisch, glaube ich. Das sind wir alle nicht. Das sind wir alle nicht. Aber wären Sie zum Beispiel für eine Eurofighter-Nachfolge?
Also ich sage Ihnen, eine Gerätsdiskussion und welche Geräte hier jetzt aufgerüstet werden müssen, die kann ich und Ihnen hier nicht beantworten. Ich glaube aber, bevor wir über Eurofighter-Aufrüstungen und Fluggeräte dieser Art sprechen, muss man über ganz einfache Dinge reden. Da braucht es gut ausgestattete Kasernen für 18.000 jährliche Grundwehrdienerinnen und Grundwehrdiener. Das ist derzeit nicht gegeben. Eine gute Schutzausrüstung für unsere Soldatinnen und Soldaten. Das ist derzeit nicht gegeben. Da braucht es die Möglichkeiten, gute Übungen zu organisieren und zu veranstalten. Auch das ist nicht mehr gegeben. Stalinger hat das in einem wunderbaren Bericht als Übergangsminister, Verteidigungsminister dargelegt.
Wunderbar war er nicht, aber.
Und man sollte das ernst nehmen.
Aber die NATO-Staaten sind bei 2% des BIP bei
das ist NATO.
Beim Budget.
Wir sind nicht NATO.
1% reicht Ihnen da also nicht. 1% ist für Sie sozusagen ausreichend.
Das haben die Expertinnen und Experten so als einen ganz wichtigen Schritt jetzt zur notwendigen Ausstattung des Bundesheeres, damit es seine verfassungsrechtlichen Aufgaben, nämlich die Verteidigung Österreichs, aber auch im Katastrophenschutz gut ausgerüstet zu sein und Friedensmissionen, wie wir als neutrales Land ja auch machen wollen, überhaupt durchführen zu können, um unsere Soldatinnen und Soldaten gut schützen zu können. Keine Frage, 1% ist das Minimum.
Frau Parteivorsitzende, Sie sind, Österreich ist sehr stark abhängig von russischem Gas. Zu 80% des Gases kommen aus der Russischen Föderation und in Wien heizt jeder zweite Haushalt mit Gas. Mhm. Wie kommen wir weg von russischem Gas?
Ja, im Prinzip ist das erschreckend gewesen, dass wir jetzt im Zuge dieses Ukraine-Kriegs feststellen mussten, dass Österreich dermaßen, nämlich einer der Spitzenreiter in der Europäischen Union, abhängig ist von russischem Gas, von fossiler Energie. Und lassen Sie mich, bevor ich auf die Zukunft komme, hier schon noch einmal sagen, die Frage ist schon, was ist hier in den letzten 2 Jahren passiert? Da gibt es erstmals in der Geschichte dieses Landes eine grüne Regierungsbeteiligung, eine grüne Partei, die angestreten ist mit dem großen Thema Kampf dem Klimawandel, Umweltschutz, Ausstieg aus fossiler Energie, Energiewende. Und was ist hier passiert, um diese Abhängigkeit von fossiler Energie, diesen Kampf gegen Klimawende, Kampf gegen Klimawandel wirklich hier voranzutreiben? Gar nichts. Und hier stehen wir in diesem Ukraine-Krieg und stellen fest, dass wir hier abhängig sind. Hier muss gehandelt werden. Hier ist natürlich die Klimaministerin durch diese Versäumnisse mehr als gefordert. Es braucht hier einen Plan. Und der Plan muss mehr sein, als nach Katar fahren, sich dort anstellen, um Gas, das wahrscheinlich eh nie kommen wird, weil 5 andere oder mehr Länder vor uns auf dieser Liste stehen. Ja, es braucht 2 Ansatzpunkte, um wegzukommen, zweifelsohne kurzfristig auch Maßnahmen effizient setzen zur Reduktion des Energieverbrauchs. Das sind Dämmungsmaßnahmen, Sanierungsmaßnahmen einerseits, aber auch Austausch von Öl- und Gasheizungen andererseits und Diversifizierung. Und das ist nicht ein kurzfristiger Prozess, das ist natürlich auch ein mittel- und langfristiger Prozess, eine Energiewende, die größte Transformation seit Jahrzehnten.
Erlauben Sie mir trotzdem den kurzen Widerspruch, Frau Doktor. Also, dann wäre das Klimawandel, also das Klimaticket bei den Bundesbahnen war das eben noch ein Fehler, wenn Sie sagen, es ist gar nichts passiert.
Nein, Entschuldigung, also erstens ist dieses Klimaticket in Vorbereitung schon davor gewesen und jetzt haben halt die Menschen, die mit der Bahn gefahren sind, haben eine Jahreskarte gehabt, jetzt steht auf der Jahreskarte Klimaticket drauf. Sehr viel hat sich da in der Praxis nicht geändert, sage ich Ihnen, was die Öffis betrifft. Entscheidend ist ja, dass der öffentliche Verkehr hier wirklich ausgebaut wird. Und zwar nicht nur, dass es ein Ticket gibt, das ist ein wichtiger Schritt, aber dass er ausgebaut wird, damit wir die Anzahl der Pendlerinnen und Pendler hier wirklich reduzieren können, um den Energieverbrauch auch reduzieren zu können.
Was halten Sie von dem Plan, dass Gasheizungen in Neubauten ab 2023 verboten werden sollen?
Naja, das ist das Gesetz, das jetzt aus dem Klimaministerium offenbar geleakt wurde. Das erste Gesetz zum Stopp vom Einbau von Ölheizungen wurde ja in der koalitionsfreien Zeit 2019 auch von uns beschlossen, übrigens ohne Grüne, die waren damals nicht im Parlament, mit Stopp 2025. Jetzt ist das vorgezogen auf 2023. Das ist nächstes Jahr. Nur so einfach ist die Geschichte ja nicht. Die besteht ja, Klimapolitik und über Politik funktioniert ja nicht nur durch Überschriften. Das glauben die Grünen. Funktioniert ja nicht nur durch kurzfristige Aktionismen, sondern wenn ich so ein Verbot ausspreche gesetzlich, muss ich ja mir auch überlegen, wie viele Arbeitskräfte brauche ich, um diese Öl- und Gasheizungen auszubauen? Und wissen Sie, wie viele Öl- und Gasheizungen es in Österreich gibt?
Sehr viele.
Fast 2 Millionen. Mhm. Insgesamt fast 2 Millionen. Da braucht es sehr viel mehr Installateure und Elektriker, als derzeit verfügbar sind. Und das ist das Problem. Ich kann hunderte Gesetze und Überschriften und Pressekonferenzen und Ankündigungen machen als Klimaministerin, so wie diese Ministerin das auch regelmäßig macht. Wenn ich mich nicht darum kümmere, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, dass diese Öl- und Gasheizungen überhaupt ausgetauscht werden können, weil die Arbeitskräfte fehlen, darum hätte man sich 2,5 Jahre kümmern können durch Ausbildungsoffensiven, hat man nicht getan. Und man muss sich im Übrigen auch darum kümmern, dass Förderprogramme gezielt jetzt vorhanden sind, weil alle können sich diesen Austausch, der ja eine finanzielle Belastung darstellt, vor allem mit niedrigen Einkommen, nicht so einfach leisten.
Ich durfte ja bei Ihrer Grundsatzrede dabei sein. Da haben Sie einen interessanten Punkt gebracht, der irgendwie ein bisschen untergegangen ist. Sie haben sich gerade im Zuge der diversen eben erneuerbaren Energiemöglichkeiten dafür ausgesprochen, die Verfahren zu verkürzen, die Bürokratie ein wenig zurückzudämmen. Ich nehme an, Sie haben die UVB-Prüfungen auch damit gemeint. Das würde natürlich bedeuten, mehr Windräder. Das würde mehr bedeuten, vermutlich auch weniger Mitsprache für die Gemeinden, die sich dagegen wehren.
Ich glaube, es braucht eine Gesamtstrategie. Und die Energiewende ist die größte Herausforderung, vor der wir stehen. Wer ist wir? Und das ist die spannende Frage. Es ist die Politik, es ist die Wirtschaft, es ist die Industrie. Und wir alle müssen diese Energiewende gemeinsam meistern. Wenn wir hier nicht an einem Strang ziehen, wird es uns nicht gelingen. Und ja, derzeit ist es so, wenn wir die Energieziele erreichen wollen, dann müssen wir an Geschwindigkeit zulegen. Die Energieziele der Europäischen Union bis 2030, bis 2040. Mit der Geschwindigkeit, die derzeit in Österreich gefahren wird, was das Aufstellen von neuen Windrädern oder neuen Photovoltaikanlagen betrifft, werden wir die europäischen Energieziele nicht schaffen. Wird die Industrie auch den Umstieg auf nachhaltige Produktion, nachhaltige Wirtschaftsformen nicht schaffen? Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie können wir diese Geschwindigkeit erhöhen? Und wenn wir derzeit sehen, dass das Aufstellen eines Windrades bis zu 10 Jahre dauert, weil diese Regulierungsverfahren und diese Zulassungsverfahren so lang dauern, das ist geschichtlich natürlich bedingt, Sie haben es erwähnt, Umweltverträglichkeitsprüfungen, dann werden wir diese Transformation nicht schaffen. Aber dann werden wir unsere Klimaziele nicht erreichen. Und das ist ein riesiges Problem.
Aber zu den Windrädern noch mal konkret. Sind Sie überhaupt dafür, dass man wesentlich mehr aufstellt?
Ja.
Die sind ja, die sind ja nicht überall so beliebt.
Alternativelos, Frau Poschner, alternativelos. Wir müssen den Umstieg von fossiler hin zu erneuerbarer Energie schaffen. Und dazu braucht es mehrere Ansatzpunkte. Nämlich einfach saubere Energieformen fördern und das auch rasch vorantreiben. Schulter an Schulter mit der Wirtschaft, Schulter an Schulter auch mit der Industrie im Sinne einer neuen kooperativen Wirtschaftspolitik. Da sind wir aufeinander angewiesen. Da braucht es einen aktiven Staat, der nicht wie derzeit diese Bundesregierung auf der Seite steht, zuschaut, mal die Hände verschränkt und sagt, schauen wir mal. Weil schauen wir mal wird uns hier nicht helfen. Da läuft uns die Zeit davon. Da braucht es einen Staat, der Visionen hat, der eine Mission hat, der Impulse setzt und der vorangeht, der Rahmenbedingungen schafft mit neuen UVB-Verfahren, die eine größere Geschwindigkeit bei diesem Umstieg zulassen. Sonst werden wir es nicht schaffen. Das heißt, wir brauchen den Umstieg auf erneuerbare Energie. Und wenn wir es nicht schaffen, was passiert dann? Dann wird die Industrie, die derzeit auf Energie angewiesen ist, abwandern müssen. Da geht es um Wertschöpfung von 200 Milliarden Euro, um 700.000 Arbeitsplätze in diesem Land. Ich will nicht, dass diese wertvolle Industrie, die ein wertvoller Pfeiler unseres Wohlstandes in den letzten Jahrzehnten und derzeit für Österreich ist, dass die, weil wir es nicht schaffen, diese Transformation zu vollziehen, dass diese Industrie, diese Arbeitsplätze, diese Wertschöpfung verloren geht.
Das wären aber dann zum Beispiel Lohnnebenkosten, die man senken müsste.
Ich sage Ihnen, da muss man ganz viel tun. Da muss man Forschung und Entwicklung fördern und gezielt fördern. Die Wasserstoffproduktion. Ich fahre in 2 Wochen zur Vöst und werde mir dort auch das große Wasserstoffprojekt, Forschungsprojekt der Vöst anschauen. Das muss man extrem vorantreiben. Neue Energieformen, die sauber sind. Man muss darüber nachdenken, wie man die Verfahren beschleunigt. Auch das ist richtig. Man muss eine Arbeitsmarktoffensive starten. Es fehlen laut Expertinnen und Experten 100.000 Arbeitskräfte, um diese Windräder aufzustellen, um Photovoltaikanlagen in der Größenordnung wie notwendig zu produzieren. Und wenn sich die Politik nicht darum kümmert, werden sie nicht auf den Bäumen wachsen und auch nicht vom Himmel fallen.
Mit Verlaub, also dass der Staat zuletzt schwach gewesen sei und nicht stark, wage ich zu bezweifeln. Denn noch nie hat der Staat so stark eingegriffen, noch nie gab es derartige Unterstützungen. Milliarden wurden da verpulvert und ausgegeben. Kritiker meinen nicht ganz zielgenau. Dass der Staat so schwach dass der Staat so schwach wäre zurzeit, wäre mir jetzt nicht aufgefallen.
Also, wenn Sie Stärke des Staates offenbar nur mit der Höhe des Geldes, das ausgegeben wird, definieren, dann ist das nicht meine Art, wie ich Stärke eines Staates oder Erfolg einer guten Politik bezeichne und definiere. Und das tun Sie ja. Sie sagen ja, da wurden Milliarden ausgegeben. Es ist ja nicht die Frage, ob man Milliarden ausgibt, sondern wie man dieses Geld zielgenau investiert. Und genau das hat diese Bundesregierung in den letzten 2 Jahren im Rahmen des Krisenmanagements aus meiner Sicht nicht gut gemacht. Das machen sie auch jetzt in der Bekämpfung der Teuerung nicht zielgenau. Da werden 3,7 Milliarden Euro angebliches Antiteuerungspaket verkündet. 3,7 Milliarden, das klingt viel, aber es kommt nicht bei den Menschen an. Es kommt nicht jetzt an, wenn die Menschen das rasch brauchen würden. Also da sehen Sie schon den Unterschied. Das ist die Frage, nimmt man ein Geld in die Hand und investiert es richtig? Ja, oder investiert man es nicht richtig? Hat man eine Vision, einen Plan, wo man die Investitionen setzt im Bereich der Arbeitsmarktoffensiven, der Ausbildungsoffensiven, im Bereich der Forschung und Entwicklung für erneuerbare Energie, oder hat man diesen Plan nicht?
Wollen wir über die Teuerung reden?
Wir sind schon mittendrin. Wir haben jetzt die höchste Teuerung seit 40 Jahren. Der Finanzminister hat gesagt, er kann sich durchaus auch vorstellen, die kalte Progression abzuschaffen. Das ist ja doch sowas wie eine heilige Kuh ein bisschen für den Finanzminister. Wären Sie da auch dafür?
Es wird nicht reichen, aber jedenfalls ist notwendig, dass jetzt rasch gehandelt wird, dass die Teuerung rasch bekämpft wird, dass die Menschen rasch unterstützt werden, weil die können sich schon jetzt teilweise, wenn wir heute die Zeitungen aufschlagen, mehr als 50% das tägliche Leben, den täglichen Einkauf nicht mehr leisten. Aber ja, ich bin von Anfang an dafür eingetreten, dass es eine rasche steuerliche Entlastung der Einkommen gibt. Also der Faktor Arbeit muss geringer besteuert werden, damit den arbeitenden Menschen mehr vom Bruttolohn bleibt, also mehr netto vom Brutto. Und die kalte Progression abschaffen ist übrigens auch mein Weg. Ich will, dass diese schleichende Steuererhöhung, die das ja ist, das ist die kalte Progression, den Menschen zurückgegeben wird. Die Frage ist nur, wie. Und unser Vorschlag und mein Vorschlag ist hier konkret ein Automatismus einer Abschaffung der kalten Progression, aber nur für die untere und mittlere Steuerstufe, Einkommensteuerstufe bis 20% Einkommensteuersatz und darüber kein Automatismus und sonst Regeln mit einer Steuerreform.
Also aber kalte jetzt Progression für Besserverdiener und für darunter nicht?
Automatismus für gering- und mittlere Einkommensstufen und darüber kein Automatismus. Aber ich bin jetzt in dieser Situation der Teuerung jedenfalls dafür, neben anderen gezielten Maßnahmen, die dringend notwendig sind, eine Steuerreform zu machen, jetzt rasch in der Größenordnung von 1.000 Euro Steuerersparnis für die arbeitenden Menschen pro Jahr.
Mhm. Können Sie das überhaupt beziffern? Wie groß soll das gesamte Paket sein, das Sie gegen die Teuerung haben? Weil Sie sagen ja auch, die Gewerkschaft sagt 6%, höhere Gehaltsabschlüsse. Mhm. Also da kommen ja Milliardenbeträge zusammen.
Ja, das ist ja keine staatliche Ausgabe.
Das ist richtig, aber wie wir wissen,
darf man nicht in einen Topf schmeißen.
Wie wir wissen, haben die Sozialpartnerschaft eine gewisse politische Nähe.
Also ich habe das natürlich gegenübergestellt, weil es mir wichtig ist, dass wir natürlich schauen, was die Dinge kosten. Die Regierung hat ein Antiteuerungspaket von 3,7 Milliarden Euro vor einiger Zeit vorgeschlagen. Das Problem beim Regierungspaket ist, gehen Sie auf die Straße, fragen Sie die Menschen, ob irgendetwas bei den Menschen angekommen ist, ob die Menschen diese Entlastung, die versprochen wurde, spüren. Fahren Sie zur Tankstelle, schauen, ob die Spritpreise sich gesenkt haben. Nein, haben sie nicht. Preise der Lebensmittel hier geringer geworden sind, die rasant im Übrigen steigen. Nein, haben sie nicht. Wir haben ein Paket, das netto etwa die gleichen Kosten ausmacht, zwischen 3 und 4 Milliarden Euro. Eines davon die Steuersenkung, die spielt ja zum Teil wieder herein zum Finanzminister. Zweitens gezielte Maßnahmen, um die Preise zu senken, nämlich Steuersenkungen auf Sprit, Energie, Strom und Gas.
Also Mehrwertsteuersenkung.
Mehrwertsteuersenkung, kann aber auch die Mineralölsteuersenkung sein. Hauptsache, die Preise werden rasch gesenkt und das ist ein Mittel und Instrument, rasch wirksam zu sein. Und ein Deckel für die Niedrigeinkommen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Die besonders wenig haben, die sollten auch einen Deckel bei Gas und Strom haben.
Eine Möstsenkung wäre jetzt nicht gerade die ideale Maßnahme am Kampf gegen den Klimawandel. Da stimmen Sie sicher zu.
Schauen Sie, es wäre ja eine zeitlich befristete Maßnahme, die notwendig ist, um eine soziale Krise zu verhindern. Wir haben eine Inflation, eine Teuerung, die so groß ist wie seit 40 Jahren nicht mehr. Die Menschen strömen in die Sozialmärkte. Menschen, die vorher nie dort hineingeströmt sind, kriegen jetzt Gas- und Stromabrechnungen, zahlen das Doppelte bei der Tankstelle. Wir müssen das ernst nehmen, um eine soziale Krise zu verhindern und rasch handeln. Und deswegen hier gezielte, rasche Maßnahmen, aber auch Maßnahmen wie zum Beispiel eine vorgezogene Pensionsanpassung in der Größenordnung von 5-6%, weil gerade die Pensionistinnen und Pensionisten leiden unter dieser Teuerung besonders stark.
Aber das, sozusagen die Pensionen, das ist ja eine Versicherungsleistung. Da kann man ja nicht, also da wurde ja in der Vergangenheit relativ stark schon erhöht. Und wir haben 2,4 Millionen Pensionisten und die werden bald auch noch deutlich steigen, die Zahl der Pensionisten.
Nein, aber das ist ja nicht der Punkt. Wir haben Millionen von Pensionistinnen und Pensionisten, die eine Pensionsanpassung heuer haben, die sich an der Inflation des letzten Jahres orientiert und sogar des vorletzten Jahres, nämlich 1,8% Pensionserhöhung. Jetzt liegen wir April aktuell bei einer Teuerung von 7%. Ich meine, da muss ich nicht gut rechnen können, dann weiß ich, dass das ein Bruchteil ist, dass die Pensionisten hier erhöht bekommen gegenüber der aktuellen Teuerung und den Einkäufen, die sie tagtäglich tätigen. Das heißt, es braucht jetzt vorgezogen für das eine Jahr eine Anpassung der Pensionen, damit das Leben auch für Pensionistinnen und Pensionisten leistbar bleibt. Und was mir noch wichtig ist, vor wenigen Tagen hat die Europäische Union eine Regel hier neu gestaltet, dass es den Mitgliedstaaten ermöglicht, den Steuersatz, den Mehrwertsteuersatz auf Lebensmittel komplett auf Null zu setzen. Das ist einmalig in dieser Ausnahmesituation, weil Lebensmittel hier explodieren, die Preise für Lebensmittel. Und genau das will ich jetzt von der Bundesregierung. Ich fordere von der Bundesregierung, dass sie die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel auf Null setzt. Und zwar je früher, desto besser. Das brauchen die Menschen jetzt ganz dringend. Das würden sie ganz schnell spüren. Und es kann nicht sein, dass der Staat hier noch profitiert von der Teuerung, die die Menschen jetzt belastet. Das heißt, die Bundesregierung sollte diesen Vorschlag der Europäischen Kommission jetzt umsetzen. Das ist EU-konform und das ist sozial treffsicher.
Ich würde dann trotzdem noch kurz beim Thema Pensionen bleiben, weil ORF-Kollege Berterer, Johannes Berterer, hat recherchiert, dass in 10 Jahren, wenn diese, was gerade gefallen ist, die Babyboomer in Pension gehen, oder in Pension sind, ungefähr 750.000 Menschen zusätzlich in Pension kommen. Und dann haben wir ein Verhältnis von 3,1 Millionen Pensionisten geschätzt und möglicherweise 4 Millionen Erwerbstätige. Könnte doch ein bisschen mehr sein, wenn wir mehr Zuzug haben. Das geht sich nicht aus. Also 3,4 zu 4, das ist dann fast 1 zu 1. Das wird einfach nicht finanzierbar sein. Und da, also bis auf die Neos, glaube ich, gibt es keine Partei, die sich traut, da eine Antwort zu geben und zu sagen, ja, wir werden da was anders machen müssen.
Weil das, Herr Novak, das ist ein Experte, der hier eine Rechnung angestellt hat. Und ich kenne andere Pensionsexperten, die die Finanzierung der Pensionen in Zukunft nicht kritisch sehen und nicht in Frage stellen und die hier keine Katastrophenstimmung sozusagen in den Raum stellen. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir jetzt keine Angst, keine Politik der Angstmache betreiben. Und ich kann mich erinnern, wie ich 20, 30 war, da war das auch schon, die Pensionen sind nicht gesichert. Schüssel hat das immer vor sich hergetragen, die private Pensionsversicherung damit propagiert. Hat, ja, aber vor allem Schüssel hat das ja vor allem immer wieder als Angst- und Drohkulisse in den Raum gestellt. Ich finde, die Pensionistinnen und Pensionisten haben nicht verdient, dass man jetzt so darüber redet.
Aber das ist mehr als 3 Millionen Pensionisten.
Ja, das ist eine demografische Entwicklung.
Das ist sozusagen, das kann man nicht wegreden.
Wissen Sie, ich als Ärztin muss sagen, es ist eine gute Entwicklung, weil das heißt ja auch, dass die Lebenserwartung steigt, dass der Wohlstand der letzten Jahrzehnte für eine erhöhte oder höhere Lebenserwartung beigetragen hat. Und das ist doch gut so.
Bleiben wir gleich bei dem Thema, Frau Doktor. Sie haben ja im Gegensatz zu vielen anderen Ihrer Kollegen in der Politik tatsächlich eine Ahnung gehabt, schon vor der Pandemie über Gesundheitspolitik und über Medizin. Können Sie uns sagen, wie der Herbst wird?
Ich habe keine Glaskugel, da steht nur ein Mikrofon und ein Glas Wasser. Also die Glaskugel habe ich nicht, aber es ist schon eines klar. Schauen wir uns die letzten 2 Jahre an. Wir haben eines immer gesehen, dass neue Varianten, Virusvarianten, sich immer im Frühsommer, Sommer entwickelt haben, dass sie sich über den Globus bewegt haben mit den Reisebewegungen, die im Sommer ja stärker stattfinden, auch in Österreich. Und über diese Reisetätigkeit der Bevölkerung meistens im Sommer, das ist dann meist im August, wo sich es niederschlägt, auch nach Österreich und nach Europa gekommen sind. Wir haben das 2 Jahre lang beobachtet. Meine Prognose und die Prognose vieler Expertinnen und Experten ist, dass das heuer wieder so sein wird, dass es nicht auszuschließen ist, beziehungsweise eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine neue Virusvariante wieder nach Österreich kommt. Das wird so August, September der Fall sein, dass wir uns vor einer künftigen Herbstwelle, so wie in den letzten 2 Jahren, rechtzeitig wappnen müssen.
Genau, das ist nicht ein Sommer wie damals, wie vor einem Jahr propagiert, sondern Fehler wie damals. Aber was soll denn jetzt passieren? Soll man diese Reisebeschränkungen in irgendeiner Weise reglementieren, zurücknehmen? Was soll man machen?
Na, erstens und grundsätzlich, glaube ich, ist das Allerwichtigste, dass wir nicht dieselben Fehler der letzten 2,5 Jahre Corona-Management noch einmal machen. Da sind viele Fehler mehrmals gemacht worden. Und der größte Fehler war, dass man diese Pandemie zu früh für beendet erklärt hat. Diesen Fehler darf man nicht mehr machen. Und ich höre jetzt schon wieder, die Pandemie ist aus, Omikron ist harmlos und so weiter. Das stimmt so nicht. Deswegen müssen wir uns rechtzeitig vorbereiten. Und die wichtigste Vorbereitung ist sicher, das ist so, das wollen viele nicht mehr hören, aber es ist und bleibt die Durchimpfung. Wir müssen weiter auf die Impfung setzen. Das heißt, uns rechtzeitig vorbereiten für die 4. Impfung. Da macht es Sinn, diese 4. Impfung ungefähr im Spätsommer der Bevölkerung anzubieten. Das muss man vorbereiten, organisatorisch, logistisch und mit gezielten Informationskampagnen, damit die Menschen Bescheid wissen und hier auch rechtzeitig sich impfen lassen und motiviert sind, sich impfen zu lassen. Das ist notwendig, damit wir für den Herbst einen guten Antikörperschutz haben. Die Hochrisikogruppen über 80-Jährige sollten jetzt schon die vierte Impfung erhalten, weil die haben ein hohes Risiko, auch jetzt schon zu erkranken. Zweiter großer Punkt, die noch gar nicht geimpft sind, sollten jetzt schon motiviert werden, weil es braucht ja ein paar Monate, bis man eine Grundimmunisierung hat. Je früher, desto besser. Also man sollte durchaus weiter Anstrengungen machen, um die Erstimpfungen voranzutreiben, die noch gar nicht geschützt sind, um einen hohen insgesamten Schutz in der Bevölkerung für den Herbst zu erreichen. Und drittens, die Masken. Jetzt ist das so mit Masken, das ist neue Verhaltensregeln, die wir gelernt haben in 2,5 Jahren. Und das Wichtigste ist, Verhaltensregeln, die uns schützen, die sollte man automatisieren, damit wir nicht alle 4 Monate uns neu gewöhnen müssen, Maske rauf und runter. Und ich bin dafür, so wie letztes Jahr schon, dass man zumindest in gewissen Hochrisikobereichen wie im Supermarkt, wie in den öffentlichen Verkehrsmitteln, natürlich an der Maskenpflicht, auch im Sommer, auch wenn die Fälle sehr niedrig sind, beihält oder festhält und dass die Maskenpflicht dort besteht, weil wir ja trotzdem auch im Sommer eine Virusaktivität haben.
Waren die Lockerungen vorstellen?
Die waren am Höhepunkt einer Omikronwelle aus meiner Sicht zum falschen Zeitpunkt gesetzt. Und auch jetzt, wenn die Masken in den Schulen einfach so, was der Minister Polaschek einfach so verkündet hat, wissen Sie, was mir da gefehlt hat? Eine wirklich seriöse Expertenmeinung dazu. Ich habe keine Experten dazu gehört. Wo war Gecko? Wo war die Corona-Kommission? Nichts. Und wissen Sie, wir müssen wirklich aufpassen, nach 2,5 Jahren Corona-Pandemie, dass politische Entscheidungen nicht aus der Hüfte geschossen werden, einfach nur Befindlichkeiten und Stimmungen folgen, so nach dem Prinzip Daumen rauf, Daumen runter, Maske rauf, Daumen runter, Maske runter, von einem Unterrichtsminister. Da braucht es mehr Ernsthaftigkeit, Evidenzbasiertheit und auch setzen auf unsere Erfahrungen der letzten 2,5 Jahre. Das vermisse ich so kläglich.
Aber Stichwort Experten. Diese Woche gab es eine Diskussion mit Experten im Parlament. Unter anderem war dabei die Frau van Laar. Da ging es um die Impfpflicht. Mhm. Und die haben gemeint, dass man nur bestimmte Gruppen sozusagen impfen soll, ab 60. Wie stehen Sie dazu? Soll man die Impfpflicht komplett reaktivieren oder nur für bestimmte Gruppen?
Na, ich kann das medizinisch, vakzinologisch nachvollziehen, was die Kollegin von Laar hier vorgeschlagen hat, weil das Risiko und die Mortalität, die Sterblichkeit in der Altersgruppe der über 60-Jährigen viel, viel höher ist als bei den jüngeren Altersgruppen. Deswegen ist die Idee dahinter natürlich medizinisch nachvollziehbar. Aber ich komme aus der öffentlichen Gesundheit. Und ich habe gelernt, dass Maßnahmen, die in der öffentlichen Gesundheit zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung gesetzt werden, mehr Faktoren berücksichtigen müssen als nur rein medizinisch-virologische. Und was wir gesehen haben, ist, wenn man einzelne Altersgruppen, Bevölkerungsgruppen rausnimmt bei Empfehlungen oder Impfverpflichtungen, wie zum Beispiel jetzt die über 60-Jährigen nach dem Vorschlag, passiert nämlich Folgendes, dass die restliche Bevölkerung, die unter 60-Jährigen, das als Signal empfinden, dass für sie kein Risiko besteht. Ja. Und sie daher in der Impfmoral und Impfmotivation sozusagen extrem verlieren würden und das reduziert wäre. Das heißt, unterm Strich würden wir eine geringere Impfcompliance, also eine Impfbereitschaft in der Bevölkerung erreichen, weil das Ziel muss ja sein, einen breiten Impfschutz trotzdem in der gesamten Bevölkerung zu erreichen.
Das heißt, Sie bleiben bei der Impfpflicht, die soll jetzt kommen, sie liegt ja im Moment auf Eis, aber wann muss man jetzt damit beginnen? Wir sind jetzt bald im Mai und man braucht ja ein paar Monate, bis man dann geschützt ist.
Nein, so einfach ist das nicht. Ich kann Ihnen da sagen, das ist ein bisschen komplexer. Theoretisch hielte ich an einer Impfpflicht fest, weil es natürlich leider eines der letzten Instrumente war, aufgrund des Versagens der Bundesregierung, um eine hohe Durchimpfungsrate in der Bevölkerung auch vor der nächsten Herbstwelle zu erreichen. Theoretisch. Aber praktisch glaube ich nicht mehr, dass eine Impfpflicht in Österreich zu dem Zeitpunkt und in Zukunft realisierbar ist. Warum? Weil diese Bundesregierung einfach in dieser Frage völlig versagt hat. Weil die Bundesregierung das Vertrauen der Bevölkerung in dieser Frage und in Frage überhaupt des gesamten Corona-Managements komplett verspielt hat. Und um so eine Maßnahme umzusetzen, braucht es nun mal das Vertrauen der Bevölkerung und die Bereitschaft der Bevölkerung. Und das ist weg.
Jetzt werden die Corona-Tests zurückgefahren und es gibt daran Kritik, zum Beispiel in Wien. Aber ist das nicht bis zum gewissen Grad auch logisch? Denn, glaube ich, wir sind Testweltmeister gewesen. Also der stärkste Titel in dieser Pandemiepolitik, den wir erreicht haben. Und dennoch waren unsere Zahlen alles andere als gut. Also so erfolgreich dürfte das auch nicht gewesen sein.
Nein, es war schon erfolgreich, weil wir einen guten Überblick gehabt haben durch dieses Testsystem, welche Varianten, welche neuen Virustypen wo zirkulieren. Und das ist notwendig, um rasch zu reagieren, um rasch Maßnahmen zu setzen. Und ich halte es nach wie vor für notwendig. Ich halte es auch notwendig, dass in den Schulen gut getestet wird, weil in den Schulen immerhin auch Schülerinnen und Schüler sind. Das sind 5%, die eine Grunderkrankung haben, eine chronische Erkrankung haben und ein höheres Erkrankungsrisiko. Das glaubt man oft nicht bei Kindern, aber 5% sind hier betroffen. Und die kann ich durch regelmäßiges Testen oder Tragen von Masken in den Schulen natürlich auch schützen. Und Kinder tragen natürlich die Infektionen in die Familien hinein von der Schule und damit auch zu ihren Großeltern, die wieder ein erhöhtes Erkrankungsrisiko haben. Das heißt, dieses regelmäßige Testen hat natürlich mehrfacher Hinsicht einen Sinn, indem es das Infektionsgeschehen und die Ausbreitung ausbremst. Klarerweise, weil wenn jemand öfter testet, weiß er aber früher, dass er positiv ist und sich isolieren muss. Und damit unterbreche ich die Infektionskette. Und zweitens gibt es uns einen guten epidemiologischen Überblick, den die Politik ja braucht, im Übrigen, um rasch Maßnahmen setzen zu können, um rasch reagieren zu können. Was Sie beschreiben, dass wir nicht gut ausgestiegen sind, hat aus meiner Sicht vielfältigste Gründe. Und ich glaube, da machen wir eine extra Pressestunde, weil das ist so komplex, dieses Thema. Aber die Lehren aus dieser Corona-Krise, die müssen dringendst gezogen werden. Auch was das Datenmanagement in Österreich betrifft. Weil diese Nachmeldung ist ja ein einziger Skandal.
Was würden Sie da vorschlagen? Soll es da irgendwie einen Konvent geben?
Ja, das ist schon notwendig. Also egal, wie man es bezeichnet.
Eine Kommission oder wie auch immer, ja?
Also es müssen die Lehren aus dieser Corona-Krise gezogen werden, weil nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Und es wird nicht die einzige Pandemie gewesen sein, mit der wir konfrontiert sind. Und eins ist schon klar, dass zum einen, da gibt es mehrere Punkte, aber kommen wir auf die Daten, dass wir natürlich Daten vernünftig verlinken müssen. Daten, das heißt Krankenhausdaten, wer liegt wo im Spital, Intensivstation, Normalstation, verknüpfen müssen mit den Infektionsdaten des EMS, des elektronischen Meldesystems und der Impfdaten. Wenn so eine vernünftige Verknüpfung, wie ich sie übrigens schon 2020 verlangt habe, durch ein zentrales Datenmanagement, dann hätten wir die Basis für vernünftige politische, gesundheitspolitische, rasche, rechtzeitige Entscheidungen gehabt. Dänemark hat das. Dänemark hat seit vielen Jahren eine Gesundheitsreform gemacht, wo das Datenmanagement der Gesundheitsdaten hier auf neue Beine gestellt wurde. Die können auf Knopfdruck feststellen, wer wo mit welcher Erkrankung im Spital liegt. Und das ergibt natürlich einen sinnvollen Überblick. Und ich denke, dass das auch notwendig wäre, in Österreich hier Fortschritte zu machen und natürlich auch die Krankenhäuser hier dementsprechend besser auf Pandemien vorbereiten.
Eine Frage habe ich noch zum Impfen. Der jetzige Impfstoff wirkt ja nicht ganz optimal gegen Omikron. Mit welchem Impfstoff soll man denn im Herbst impfen?
Das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Es ist jetzt in den letzten Monaten viel geforscht worden an spezifischen Impfstoffen, variantenspezifischen Impfstoffen. Ich weiß nicht, wie sich die Wissenschaft hier in den nächsten Monaten äußert, welcher der beste ist. Das hängt davon ab, welche Variante in den nächsten Wochen und Monaten nach Europa kommt. Und daran wird sich orientieren, welcher Impfstoff hier der passende ist.
Wir haben jetzt 50 Minuten fast über Sachpolitik gesprochen und gar nicht über Parteipolitik, was Sie sicher freut. Erlauben Sie trotzdem jetzt die Frage...
Weil es für die Zuschauer relevanter ist, Herr
Nowak. Deswegen haben wir diese Fragen gestellt. Die SPÖ liegt jetzt in allen Umfragen auf Platz 1. Ist das Ihr Erfolg oder ist es nicht vielmehr die Schwäche der ÖVP?
Also grundsätzlich Vertrauen in der Bevölkerung, und darum geht es ja. Was ist Erfolg in der Politik? Erfolg in der Politik ist Vertrauen in der Bevölkerung für die eigene Politik. Und um Vertrauen in der Bevölkerung für eine glaubwürdige Politik zu haben, braucht es harte Arbeit, weil Vertrauen ist die härteste Währung in der Politik. Und damit ist es uns natürlich gelungen, an Vertrauen in den letzten eineinhalb Jahren stetig in der Sozialdemokratie dazu zu gewinnen. Das ist die eigene Stärke. Die fällt auch nicht vom Himmel. Und da reicht es nicht, einen schwachen Mitbewerber oder Gegner zu haben. Das reicht einfach nicht. Man sieht das an Frankreich. Dort gewinnen die Rechten. Das sind die Nutznießer der Schwäche des Regierenden. In Österreich haben wir als sozialdemokratische Partei durch ein konsequentes Corona-Management, wo ich immer auf der Seite der Sicherheit meinen Weg gegangen bin, auch wenn es unpopulär war, einerseits und jetzt mit einer ganz klaren, mit einem ganz klaren Bekenntnis im Kampf gegen die Teuerung, seit Herbst im Übrigen und nicht erst seit 2 Wochen, hier das Vertrauen der Bevölkerung sozusagen bekommen. Und eines kann ich Ihnen sagen, das ist harte Arbeit und ich werde nicht stillsitzen, wenn ich hier von diesem Tisch aufstehe, sondern werde weiterarbeiten mit der gesamten Sozialdemokratie, um dieses Vertrauen weiter auszubauen, weil das Ziel ist natürlich, im Fall einer Wahl, wann immer sie ist, die stimmenstärkste Partei zu sein und eine Regierung bilden zu können, die bessere Vorschläge hat, dieses Land aus dieser Corona-Krise, aus dieser Energiekrise zu führen, als die jetzige Regierung.
Jetzt wir, ich freuen uns natürlich, dass Sie heute in der Pressestunde sind. Aber was schon ein bisschen auffällt in den letzten Wochen, auch in den Tagen nach Ihrer Grundsatzrede, Sie machen sich medial relativ rar. Also Sie gehen da nicht in die Zeit im Bild, Sie geben nicht so viele Interviews, wie das vielleicht Ihre Vorgänger gegeben hätten oder wie das vielleicht Ihre Kollegin Beate Meinl-Reisinger machen würde. Ist das Strategie oder ist das ein bisschen Distanzängstlichkeit vor den Medien?
Also erstens stimmt diese Statistik und Feststellung nicht, weil meine Presseleute schauen sich ja regelmäßig an, wo und wie ZIP2 und Interviews ich präsent bin und Interviews gebe. Also es stimmt so nicht. Aber was natürlich stimmt, Herr Nowak, ist schon, dass, und darüber bin ich eigentlich froh, dass es unterschiedliche Persönlichkeiten gibt in der Politik und dass Beate Meindl-Reisinger so ist, wie sie ist, das ist gut so und dass ich so bin, wie ich bin. Und ich bin ja ein Mensch, der vielleicht im Gegensatz zu anderen eher lösungsorientiert bin. Ich bin mehr an Lösungen als an Konflikten orientiert. Ich bin auch ein Konsensmensch, ich bin eine Konsenspolitikerin, zweifelsohne. Das ist mir wichtig. Aber wenn es notwendig ist, eine Auseinandersetzung, einen Konflikt zu führen, weil es notwendig ist, dann scheue ich das nicht, dann schrecke ich davor nicht zurück. Ich scheue keine Konflikte und das habe ich mehrfach bewiesen, sei es 2019 beim Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz, wo viele skeptisch waren und die Neos das Vertrauen ausgesprochen haben, weil sie Beate Meindl-Reisinger angesprochen haben. Beate Meindl-Reisinger hat 2019 Kurz vertraut und das Vertrauen ausgesprochen. Wir haben einen Misstrauensantrag eingebracht und rückblickend haben wir Recht behalten. Bei meiner Vertrauensfrage, bei einer Mitgliederbefragung, habe ich das erste Mal die Vertrauensfrage an 150.000 Mitglieder in der SPÖ gestellt, ob ich Chef in der SPÖ bleiben soll. Auch da waren nicht alle glücklich und ich kann das verstehen. Aber ich habe es für notwendig erachtet, es zu tun und rückblickend hat es uns gestärkt als Partei und es war notwendig. Und auch in meiner konsequenten Corona-Politik, wo ich konsequent auf der Seite der Sicherheit gestanden bin, auch das hat nicht immer allen gefallen, war immer nicht immer populär. Auch hier habe ich die Auseinandersetzung nicht gescheut. Aber was ich nicht bin, ich bin kein Streithansel, um auf Wienerisch zu sagen. Mir ist die Lösung immer lieber als der Konflikt. Da haben Sie recht.
Na, was nur aufgefallen ist, Sie haben dann bei dieser rund um diese Grundsatzrede, das war so wie ein kleiner Zwischenwahlkampf. Und danach hat man nicht mehr so viel gehört quasi. Da haben Sie dann mehrere Interviews abgesagt.
Na, weil es eine starke Rede war mit sehr vielen Inhalten, Frau Poschner, zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt. Denn wann, wenn nicht jetzt, muss man diese Versäumnisse der Bundesregierung aufzeigen? Und wann, wenn nicht jetzt, muss die größte Partei dieses Landes sagen, in welche Richtung sie das Land verändern will? Der Zeitpunkt war jetzt und deswegen diese Rede.
Ihre Kritiker waren jetzt in den letzten Wochen einigermaßen ruhig. War das sozusagen der Effekt dieser Grundsatzrede, wo sie das Who is Who der Sozialdemokratie versammeln konnte? Oder ist das eher nur ein kurzfristiger Eindruck und das wird sich wieder, diese Sticheleien werden wieder kommen? Fürchten Sie das?
Na, erstens fürchte ich gar nichts. Also Angst ist der schlechteste Ratgeber im Leben und in der Politik. Ich habe keine Angst, ich fürchte nicht, ich habe Ideen, ich habe eine Vision und ich bin davon überzeugt, dass man Österreich in eine andere Richtung lenken muss. Und diese andere Richtung kann nur die Sozialdemokratie Österreich geben.
Das heißt, Sie sind als Spitzenkandidatin der SPÖ gesetzt.
Was sonst?
Fragen Sie andere in der Partei, ich.
Das ist so, Herr Nowak, ja.
Gut, na, wir schaffen es immerhin eine ganze Pressestunde ohne den Namen Hans-Peter Doskozil. Hätte ich nicht gedacht. Koalitionsoptionen, wenn Sie schon die Kanzlerinnenrede jetzt schon halten, würden wir das, glaube ich, die Zuseherinnen schon sehr interessieren. Sie haben einmal gesagt, die kurze ÖVP ist ausgeschlossen als Koalitionspartner. Ist es die Nehammer ÖVP auch? Ist die Ampel die einzige sinngebende Koalitionsform für Sie?
Also die Ampel ist zweifelsohne in Deutschland ein interessantes, modernes, neues Modell, ein neuer Weg, den Olaf Scholz eingeschlagen hat. Auch in Wien funktioniert diese Zusammenarbeit zwischen Sozialdemokratie und NEOS auch sehr gut. Also ja, es ist die Ampel zweifelsohne ein interessantes Modell, eine neue Möglichkeit, die sich möglicherweise auch in der Zukunft stellt. Aber interessant ist, dass immer die SPÖ und die Sozialdemokratie und ich gefragt werde bei Zukunftsfragen, wen wir einschließen, ausschließen, umschließen, ich weiß nicht was. Ich kann Ihnen sagen, ich habe immer eines konsequent gemacht. Ich habe die FPÖ ausgeschlossen. Alles andere wird sich dann in Verhandlungen zeigen, in Regierungsverhandlungen, in Gesprächen, die erst nach einer Wahl stattfinden. Und dann wird man sagen, wer aus- oder eingeschlossen ist.
Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis zu Karl Nehammer beschreiben?
Ja, professionell.
Aber Sie haben die FPÖ ausgeschlossen und die Kurz-ÖVP haben Sie ausgeschlossen.
Natürlich, also, das heißt, Recht behalten.
Die Nehammer-ÖVP ist Ihnen, wie würden Sie da Ihr Verhältnis?
Ich bin froh, dass Sie das erwähnen. Das war im Sommer letzten Jahres, wo ich ganz klar gesagt habe, mit dieser ÖVP unter Sebastian Kurz schließe ich jegliche Zusammenarbeit aus. Und im Übrigen habe ich da quasi wie hellseherisch vorausgesehen, was im Herbst dann eingetreten ist. Und ich habe Recht behalten. Das Verhältnis jetzt zur ÖVP ist unauffällig professionell.
Es gibt heuer eine einzige große Wahl. Das ist die Bundespräsidentenwahl. Wie wird sich da die SPÖ verhalten? Naja, ich glaub, werden Sie mit einem eigenen Kandidaten oder eigenen Kandidatin noch ins Rennen gehen oder werden Sie von der Bellen unterstützen?
Ich habe die letzte Pressestunde auch mit dieser Frage beschlossen. Es richtet sich natürlich nur an einer Entscheidung und das ist die Entscheidung des amtierenden Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, der die Entscheidung noch nicht getroffen hat, nämlich ob er kandidiert oder nicht kandidiert im Herbst für seine zweite Amtszeit. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er das tut. Also ich habe keine gegenteiligen Informationen, vielleicht Sie.
Nein.
Ich glaube, wir wären alle sehr interessiert, dass er das bald tut, diese Entscheidung trifft. Vielleicht laden Sie ihn mal in die Pressestunde ein und erzählt einmal darüber, wie er hier seinen Weg beschreiten. Es wird uns alle brennend interessieren. Also im Falle, dass Van der Bellen wieder antritt, haben wir immer gesagt, dass wir keine eigene Kandidatin, keinen eigenen Kandidaten aufstellen werden, so wie das immer in der Vergangenheit eigentlich so war bei amtierenden Bundespräsidenten, dass man für die zweite Amtszeit hier keinen Gegner ins Rennen geschickt hat. Für den Fall, dass er nicht antritt, können Sie sich darauf verlassen, dass wir dann natürlich zum gegebenen Zeitpunkt eine eigene Kandidatin oder einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken. Ich fände es übrigens sehr schön, wenn es eine Frau wäre.
Hätten Sie da jemanden in der Hinterhand? Oder überlegen Sie sich das jetzt?
Ich habe viele in der Hinterhand. Da gibt es viele gute, geeignete Persönlichkeiten in der Sozialdemokratie. Da muss man sich keine Sorgen machen.
Und eine Favoritin.
Und sicher auch. Auch das.
Letzte Frage, Neuwahlen, ja, nein?
Das liegt nicht in der Hand der Opposition.
Gut, Sie können dagegen stimmen, wenn Sie...
Wir können den Druck hier hochhalten. Aber ich muss schon sagen, in einer Zeit, wo weder das Krisenmanagement dieser Regierung funktioniert, geschweige denn diese Regierung eine vernünftige Politik macht, und die Menschen unter Teuerung leiden, keine Gegenmaßnahmen machen, es einen Klimawandel gibt und keine geeigneten Maßnahmen für die Klimawende, frage ich mich schon und einen Korruptionsskandal nach dem anderen, ob es nicht ehrlicher wäre, dass diese Bundesregierung sagt, wir bringen es nicht mehr zusammen, wir sind am Ende, wir machen den Weg frei für Neuwahlen.
Stichwort Ende, wir sind am Ende unserer Diskussion. Ich danke Ihnen beiden sehr herzlich fürs Kommen.